Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Es ist Zynismus pur. Vor 3 Jahren haben die Russen das ukrainische Theater in Mariupol zerstört. Jetzt bauen sie es auf als russisches Theater und lassen sich dafür feiern. Gleich werden wir darüber sprechen. Dann fragen wir nach Künstlerinnen und Künstlern und ihrer Kindheit, das Auftaktgespräch für eine Fazitreihe. Und wir erinnern an Chris Rea, der Popmusiker ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Im Frühjahr 2022 haben die russischen Angreifer die Stadt Mariupol 3 Monate lang bombardiert, viele tausend Menschen dabei getötet und etwa 90% der Wohngebäude zerstört. Eine Bombe hat das Theater in Schutt und Asche gelegt. Ziel war es, das kulturelle Erbe des Landes auch zu treffen und damit die kulturelle ukrainische Identität. Inzwischen haben die russischen Besatzer das Theater wieder aufgebaut und nun, 3 Jahre später, wird es eröffnet. Was sagt dieser Wiederaufbau über die russischen Angreifer? Das hat Gesine Dornblüt für Fazit recherchiert. Frau Dornblüt, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist das eigentlich der richtige Begriff? Kann man von einer Wiedereröffnung des Theaters sprechen?
Schwierig. Also das fängt schon beim Namen an. Der ist nämlich ein bisschen neu. Früher hieß es Akademisches Dramatheater der Oblast Donetsk. Jetzt heißt es Mariupoler Republikanisches Akademisches Russisches Dramatheater. Das sagt natürlich schon viel. Äußerlich hat man versucht, die alte Fassade wieder herzurichten. Da sind so Skulpturen über dem Portal, 9 Stück. Das sollen die sein, die da vorher auch waren, zeigen Schachtarbeiter und Musiker. Innen ist wohl vieles anderes. Und auch das Programm ist anders, wie der gesamte Auftritt dieses Theaters, auch im Internet. Das Ensemble, das spielt ja schon seit 2023 wieder, aber auf einer anderen, viel kleineren Bühne in der Philharmonie. Das sind sehr viele Komödien, außerdem jede Menge Veranstaltungen zu russischen patriotischen Feiertagen. Da sieht man also auf der Website ganz viele Uniformen, sehr viel russische Flaggen. Und auch das Programm jetzt im neu eröffneten Haus, das bietet leichte Unterhaltung, ich würde sagen nach sowjetischem Geschmack. Also zum Beispiel alte russische Märchen oder ein neues Stück mit dem Titel Der Liebling der Kaiserin, eine musikalische Komödie, wie es heißt, mit viel Kostümen und der Handlung im 18. Jahrhundert.
Jetzt also diese Eröffnung mit diesen Stücken, die Sie kurz skizziert haben, Frau Dornblüt, also auch mit dem alten Ensemble und den Künstlern, die da spielen und auch Regie führen?
Ein Teil des alten Ensembles ist geblieben. Einige sind sogar zurückgekommen, nachdem sie ins Ausland geflohen waren. Es sind aber auch neue Schauspielerinnen und Schauspieler dazugekommen aus dem besetzten Teil des Gebietes Donetsk, ein paar wohl auch aus Russland. Die Besatzer siedeln gezielt Menschen in Mariupol an, in den besetzten Gebieten insgesamt. Sie versuchen das zumindest und versuchen auch Theaterleute dorthin zu bringen. Da spielt die Stadt St. Petersburg eine große Rolle, denn Putin hatte ja angeordnet, dass St. Petersburg als Partnerstadt Mariupol aufbauen soll. Es gibt eine Partnerschaft zwischen dem staatlichen St. Petersburger Lin-Sowjet-Theater und dem Dramatheater in Mariupol. Und da wurden auch Schauspieler und Regisseure in St. Petersburg aus- und fortgebildet, dann jetzt für ihren Einsatz in Mariupol.
Wie wichtig ist denn jetzt diese Eröffnung für das russische Regime?
Extrem wichtig. Das ist wirklich ein Prestigeprojekt. Der russische Staat hat Mariupol schon im vergangenen Jahr als blühende Stadt bezeichnet, als, Zitat, Visitenkarte für den Wiederaufbau des Lebens im Frieden. Die Russen, die Besatzer, verbreiten ja, das Dramatheater sei 2022 von ukrainischen Nazis mit Artillerie zerschossen worden und von innen gesprengt worden. Also nicht etwa von Russland aus der Luft bombardiert worden. Und die Russen tun so, als seien sie die Befreier, die wieder aufbauen, und zwar schnell. Das Theater sollte ursprünglich schon Ende 2024 wieder eröffnet werden. Es ist enorm viel Geld reingesteckt worden. Die Summen sind nicht transparent. Wir wissen nicht, wie viel Geld das ist. Und es geht einfach darum, Normalität vorzuspiegeln, die es so allerdings für viele Menschen in Mariupol nicht gibt.
Sie hatten das Stichwort genannt. Das ist ein Prestigeprojekt, Frau Dornblüt. Ich hatte die unglaublichen Zerstörungen durch die russischen Bomben skizziert. Was weiß man denn insgesamt über das Leben in der Stadt?
Also es gibt einmal das, was die offiziellen Fernsehkanäle der Besatzer und auch regimetreue Blogger zeigen. Das sind erleuchtete Straßen, da fahren Autos, da sind Girlanden in russischen Nationalfarben über den Straßen. Es sind frische Fassaden zu sehen, neue Spielplätze. Laut der Städtepartnerschaft St. Petersburg-Mariupol wurden in den ersten 3 Jahren unter anderem auch 4 Kindergärten, 3 Schulen und mehrere Kliniken gebaut. Was wir aber auch wissen ist, es gibt einen eklatanten Wohnungsmangel. Laut Human Rights Watch wurden im Frühjahr 2022 93% der Wohnhochhäuser beschädigt oder zerstört. Das waren ja wochenlange Bombardierungen durch die russische Armee. Und nach Recherchen exilrussischer Journalisten haben möglicherweise Zehntausende ihre Wohnung verloren. Aber nicht nur wegen der Bomben, sondern auch, weil die Besatzer beschädigte Häuser in guter Lage abgerissen haben, um dort Eigentumswohnungen zu bauen und zu verkaufen, während die Leute, die früher dort gewohnt haben, in Notunterkünften leben. Das war übrigens vergangene Woche auch Thema im Vorfeld von Putins Fernsehsprechstunde. Da haben nämlich Frauen aus Mariupol Videos für Putin aufgenommen, in denen sie genau das schildern, dass sie keine Wohnungen haben, obwohl ihnen das versprochen wurde. Diese Videos wurden aber nicht ausgewählt. Putin hat sie nicht beantwortet und die Frauen bekamen dafür Besuch von der Polizei.
Wie wird jetzt dieses Ereignis, also diese Wiedereröffnung des Theaters, wie wird das in der Ukraine kommentiert?
Also das Thema Mariupol, das Thema des Theaters, die besetzten Gebiete insgesamt, das ist sehr schmerzhaft für die Ukrainer. Jedes Jahr am 16. März, am Jahrestag der Bombardierung des Dramatheaters, erinnern ukrainische Theater an diese Tragödie. Und ein Teil der Truppe aus dem Dramatheater in Mariupol ist jetzt übrigens in Uschgorod in der Westukraine und tourt mit einem Stück über den russischen Bombenangriff auf das Gebäude. Einige Schauspieler haben da auch ihre eigenen Erfahrungen eingebracht. Also den Menschen ist es wichtig, an die Toten zu erinnern und dementsprechend sind viele entsetzt über die Eröffnung. Olga Kornitschuk zum Beispiel, sie war damals bei dem Angriff im Theater, sie hat Mariupol verlassen und sie hat kürzlich dem exilrussischen Sender TV Dosht ein Interview gegeben.
Treffen wir uns zur Disco auf einem Friedhof? Natürlich nicht. Mit dem Dramatheater ist es genauso. Das darf man nicht. Dort sollte eine Gedenkstätte für die Toten entstehen. Früher oder später wird es Gerechtigkeit geben. Früher oder später werden die Täter bestraft. Und ich hoffe, dass das nicht erst meine Kinder oder Enkel erleben, sondern dass ich es erlebe und alle anderen, die nach Hause zurückkehren wollen.
Früher oder später wird es Gerechtigkeit geben, sagt sie. Erst zerstören die Russen das ukrainische Theater in Mariupol, dann bauen sie es wieder als russisches Theater auf. Gesine Dornblüt hat das Thema für Fazit recherchiert. Frau Dornblüt, vielen Dank.
Ich danke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Chris Rea war ein Star der Popmusik und er wollte es eigentlich gar nicht sein. Das Showbusiness interessiert mich nicht, erklärte er 1990. Wenn es nach mir ginge, würde ich lieber im Hintergrund bleiben, Gitarre spielen und für andere komponieren. Doch er stand im Rampenlicht und er hat komponiert. Und welcher Komponist kann von sich behaupten, einen Klassiker geschrieben zu haben? Rea ist es gelungen mit Driving Home for Christmas. Jetzt ist der Musiker im Alter von 74 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Franziska Hoppen. I'm driving home
for Christmas. 1986 lief Chris Rea zum ersten Mal mit diesem Song im Radio. Mittlerweile gilt er als absoluter Klassiker und darf auf keiner Weihnachtsfeier fehlen. Nun ist Chris Rea ausgerechnet in der Weihnachtszeit gestorben. Aber vieles kam nicht so, wie es sich der Brite einst gedacht hatte. Eigentlich wollte er Journalist werden, das hat nicht geklappt. Ein Star wollte er dagegen nie sein, das hat auch nicht geklappt. And I'm on. Christopher Anton Rea, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, ist der Sohn einer Irin und eines italienischen Eisfabrikanten und Kaffeebarbesitzers. Aufgewachsen ist Rea im nordenglischen Middlesbrough.
There was a lot of violence. In the coffee bar.
Es gab viel Gewalt in der Kaffeebar, viel Trunkenheit. Das hat mich gestört. Ich war auch kein Mike Tyson. Wenn Leute kamen, von denen man wusste, dass sie die Probleme verursachen würden, bin ich nach oben gegangen. Ich hatte mir einen Verschlag aus großen Pappkartons gebaut und dann habe ich beim Spielen sofort vergessen, wo ich war. Wenn ich Gitarre gespielt habe, sind Depression und Angst verschwunden.
Depression, anxiety, it all faded away.
Chris Rea hat allerdings erst im Alter von 21 Jahren damit angefangen, Gitarre zu spielen, nachdem er Charlie Patton im Radio gehört hatte. Diesen späten Zugang zur Musik hat Rea später bedauert, auch weil seine Musikerkollegen auf der Gitarre weiter waren als er. Seine Karriere als Sänger begann er durch Zufall.
There was a record coming up to Middlesbrough.
Es kam eine Plattenfirma nach Middlesbrough, die wollte meine Band Beautiful Losers hören. Als der Sänger ausfiel, war ich der Einzige, der ans Mikro gehen konnte. Die Losers haben dann einen Wettbewerb gewonnen und ich habe einen Vertrag bekommen. Und ich mag meine Stimme gar nicht.
No, I don't like my voice at all.
Aber ein stetig wachsendes Publikum mochte diese sanfte, raue Stimme dafür umso mehr. In den 80er und 90er Jahren liefen die Songs von Chris Rea ständig im Radio. Zu seinen Hits gehörten Fool, I Can Hear Your Heartbeat, On the Beach, Let's Dance, Road to Hell, die nach seinen Töchtern benannten Songs Josephine und Julia natürlich auch. Über 20 Jahre lang machte Chris Rea Musik, die kommerziell erfolgreich war, ihm selbst aber nicht besonders gut gefiel. Die Jahrtausendwende brachte dann auch für ihn persönlich eine Wende. Rea musste sich wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs einer schweren Operation unterziehen. Dem Tod ins Auge blickend fasste er einen Entschluss. Sollte er überleben, würde er nur noch die Musik machen, die er wirklich machen wollte und endlich seiner Liebe zum Blues folgen.
After my major illness.
Nach meiner schweren Erkrankung hat sich alles verändert. Ich habe das Album Stony Road gemacht, nur um die Leute wissen zu lassen, was ich wirklich liebe. Und dann wurde das Album ein Erfolg. Das war eine große Überraschung. Rea gründete ein eigenes Label, unter dem er mehrere Blues-Alben veröffentlicht hat. Ein besonders ambitioniertes Projekt war Blue Guitars, eine Box mit 11 CDs und 137 Songs. Gesundheitlich blieb Chris Rea angeschlagen und musste sich auch nach einem Schlaganfall 2016 wieder zurückkämpfen. Er hinterlässt zwei Töchter.
Bei traditionellen Weihnachtsfeiern stehen Kinder im Mittelpunkt, das Christkind ganz klar in der Krippe. Dann die Kinder in der Familie, die sich freuen über die weihnachtliche Stimmung, über die Lichter, die Geschenke, die Plätzchen, vielleicht auch über das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. Und die Erwachsenen? Die Eltern, die Großeltern, vielleicht die Urgroßeltern? Sie sehen mit Freude die Kinder und denken bestimmt auch an ihre eigene Kindheit. Wie hat uns unsere Kindheit geprägt? Das Elternhaus, die Schule, die Freundinnen und Freunde? Welche Weichen wurden damals gestellt? Aus diesen Fragen haben wir hier in Fazit eine kleine Serie entwickelt über Künstlerinnen und Künstler und ihre Kindheit.
Fazit:
Kunst und Kindheit.
Ausgangspunkt der Reihe ist ein Buch, das die Journalistin und Kuratorin Gesine Borchert geschrieben hat. Wie viel Kindheit steckt in Kunst, fragt sie. Der Titel ihres Buches Dream on Baby. Sie hat 33 Künstlerinnen und Künstler zu ihren kindlichen Prägungen befragt. Antworten erhalten hat sie unter anderem von den berühmten KünstlerInnen wie Marina Abramovic oder Ai Weiwei, Wally Export oder Kader Atiyah. Frau Borchert, willkommen hier im Studio.
Dankeschön.
Wie viel Kindheit steckt in Kunst? Auf Ihre eine Frage haben Sie 33 unterschiedliche Antworten bekommen. Ist die Frage damit irgendwie beantwortet, geklärt?
Also ich glaube, man kann die Frage nicht vollständig klären, weil es auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler geben wird, die abstreiten würden, dass ihre Biografie irgendeine Rolle spielt in ihrem Werk. Aber das werden immer weniger Künstler, habe ich das Gefühl, denn die meisten sind doch immer offener, über ihre Vergangenheit zu sprechen, über prägende Erlebnisse, über das Aufwachsen generell. Tatsächlich ist es ein relativ einfach zu führendes Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, wenn man beginnt zu fragen, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du aufgewachsen? Warum machst du eigentlich das, was du machst?
Und dann kommt man relativ schnell wahrscheinlich zu so Stichpunkten wie Kreativität, Fantasie, Freiheit.
Jein. Grundsätzlich merkt man, erstmal geht es um überhaupt den Ort des Aufwachsens. Es geht um die Familienverhältnisse. Es geht um vielleicht frühe Neugier, Interesse. Kreativität ist so ein Wort, was die meisten gar nicht unbedingt verwenden. Mhm. Oft wird gesagt, ich habe gerne gezeichnet. Aber auch das ist eigentlich nicht so ausschlaggebend, weil handwerkliche Fähigkeiten ja heute gar nicht mehr so zentral sind. Es geht mehr um die Neugier, es geht um den Blick, es geht um eine gewisse Sensibilität.
Eine Sensibilität, die man vom Elternhaus aber vielleicht mitbekommen hat, die da getriggert wurde?
Auch das ja und nein. Also einerseits gibt es natürlich Eltern ein gutes Umfeld, ein prägendes Umfeld, bei dem es sehr hilfreich war, für ein sensibles Kind mit Menschen umgeben zu sein, die einfach Talente fördern oder auch sie vor allen Dingen erstmal erkennen und dem Raum geben. Andererseits sind viele Kinder aber auch, die eben später als Künstlerinnen und Künstler arbeiten, schon im Vornhinein sensibel und empfänglich für bestimmte Ästhetiken, für vielleicht einfach auch was wie Musik, Film, Tanz oder auch generell für Emotionen. Und das ist oft so, dass ein Umfeld das gar nicht unbedingt so fördert oder gut findet. Mhm. Es kann durchaus sein, dass, wie soll man sagen, eher ein feindseliges Umfeld ist, das dem keinen Raum gibt, wo dann die Kunst auch zur Flucht wird.
Die Kunst zur Flucht aus den, ja, wie auch immer, beengten Verhältnissen vielleicht.
Genau. Also es gibt natürlich dieses berühmte Klischee des leidenden Künstlers oder der leidenden Künstlerin. Das ist vielleicht etwas weit hergeholt oder etwas veraltet von der Vorstellung her, aber letzten Endes ist ja Leiden auch Teil der Conditio Humana. Und auch in früheren Darstellungen der Kunst, Jesus am Kreuz, die Pietà, ist das Leiden eigentlich etwas, was dargestellt wird und was uns alle anspricht und ja auch verbindet. Ohne dass Leid heute in der zeitgenössischen Kunst explizit ein Thema ist, kann man ja dennoch sagen, dass eben eigene Emotionen, eigene Erfahrungen zentral sind, um diese zu transformieren in ein ästhetisches Ergebnis.
Die Performance-Künstlerin Marina Abramović hat gesagt, die hat es sehr pointiert ausgedrückt, je beschissener die Kindheit, umso besser wird man als Künstlerin. Hat sie recht? Kann man das so einfach behaupten?
Ja, das ist tatsächlich ein super Satz und es gilt bestimmt für sie und es gilt auch mit Sicherheit für einige andere, wenn man jetzt an Edvard Munch, Francis Bacon zum Beispiel denkt. Also das geht ja schon weit zurück, diese Verbindung eben zum Schmerz und zurück eben zu der Entwicklung neuer Kunstformen, Van Gogh. Aber in der zeitgenössischen Kunst würde ich sagen, es ist sehr komplex. Wenn wir an Jeff Koons denken beispielsweise, der auch in meinem Buch vorkommt, der definitiv keine Ups und Downs gehabt zu haben scheint, sondern lediglich einfach sehr friedlich und fröhlich eine Kindheit durchlebt hat mit einem sehr sicheren Elternhaus. Und dennoch ist er ein einzigartiger Künstler geworden, dessen Arbeiten überall ausgestellt werden. Gleichzeitig sagt er auch, die Kindheit ist essentiell und es ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen, dass ich diese Kindheit hatte.
Man merkt es schon an den wenigen Sätzen, die Sie sagen, Frau Borchert, wie viel Inhalt in dieser Frage drin steckt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
Ich habe durch meine Erfahrung als Journalistin und als Kuratorin natürlich sehr viele Atelierbesuche schon gemacht und Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern geführt. Und viele dieser Gespräche, ja, konzentrierten sich vor allen Dingen aufs Werk oder auf die nächste Ausstellung. Aber meistens gingen sie dann schon auch um die Eingangsfrage, warum machst du, was du machst? Woher kommst du eigentlich? Diese Frage hat eigentlich nie genug Raum bekommen oder auch die Antwort hat nicht genug Raum bekommen. Und für mich war es irgendwann so, dass ich so viele Geschichten hatte oder Andeutungen gehört hatte, dass ich dachte, das braucht einfach ein richtiges Buch, eine Publikation, um sich dem zu widmen.
In Biografien gibt es selbstverständlich nicht nur schöne, glückliche Kindheitstage, sondern auch belastende, vielleicht traumatisierende Erfahrungen. Und Sie haben das ja eben auch schon unter dem Stichwort Schmerz, dem Ringen angesprochen, Frau Borchert. War es denn schwierig, die Künstlerinnen und Künstler dazu zu bringen, über ihre Kindheit zu sprechen? Das ist ja sehr privat.
Ja, genau. Es ist privat und die Anfragen wurden ja auch genau zu diesem Thema gestellt. Und alle, die Lust hatten mitzumachen, haben tatsächlich natürlich auch gewusst, das ist das Hauptthema und darum geht es. Und die Biografie soll nicht mein Werk überlagern, darum geht es natürlich nicht. Man soll nicht durch eine reine Brille des Klischees von Lebensgeschichte schauen. Aber es war ihnen auch ein Anliegen, eben über ihre frühen Erfahrungen zu sprechen, weil die doch in den meisten Fällen extrem wichtig waren. Und manche dieser Künstler und Künstlerinnen haben noch nie darüber gesprochen, einfach weil sie das nicht wollten, dass das Werk davon illustrativ überschattet wird, wenn man so will, und haben sich dann jetzt zum ersten Mal geöffnet. Andere waren relativ geübt darin oder hatten auch schon ihre Autobiografien geschrieben, wie beispielsweise Ai Weiwei oder Marina Abramović.
33 Antworten haben sie bekommen, 350 Seiten, also das ist ziemlich ausführlich, auch ausführlich bebildert, damit man sich das ganz konkret vorstellen kann, was die Künstlerinnen und Künstler machen. Die Texte in ihrem Buch, die sind keine Interviews, sondern sie stehen in der Ich-Form. Haben denn die Künstlerinnen und Künstler diesen Texte so geschrieben oder ja, beruhen die dann doch auf Gesprächen, die sie redigiert haben und aus dem dann diese Ich-Form entstanden ist?
Genau, also das sind alles Gespräche gewesen, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo die Künstlerin lieber geschrieben hat. Aber es sind alles Gespräche gewesen, die ich dann praktisch eingedampft habe auf lange Zitate, also sogenannte O-Töne. Das habe ich bewusst so gemacht, auch nicht als Interviewform, sondern als lange Ich-Erzählung, weil ich selber als Autorin ja gar nicht vorkomme oder vorkommen wollte. Das ist alles in letzten Endes in der Sprache der jeweiligen Person verfasst und so, dass wirklich der Ton aufrechterhalten wird und dass es nicht unterbrochen wird durch eine Frage, sondern der Ton sollte einfach authentisch bleiben.
Das Ganze natürlich dann auch autorisiert von den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern. War das manchmal vielleicht ein Problem, dass ein Künstler was gesagt hat, aber hinterher es nicht lesen wollte?
Ja, also es gab
fixiert
schon
fixiert haben wollte.
Genau, also es gab schon Fälle, in denen dann auch, weil dieses Buch einfach ja auch total international ist, wo es irgendwie Missverständnisse gab aufgrund von Sprachakzenten oder weil die Zoom-Verbindung nicht stabil war und dann musste man hinterher sich das mühselig wieder zusammensuchen. Diese Künstler oder die meisten von denen sind auch erfolgreich und auch sehr viel auf Reisen, sodass das eigentlich ein Thema ist, dem sie gar nicht so viel Zeit widmen können. Aber das haben sie natürlich dann getan. Wenn es um die Kindheit geht, will man ja wirklich, dass jedes Wort sitzt.
Ihr Buch Dream on Baby, wie viel Kindheit steckt in Kunst, war Ausgangspunkt für unsere Fazitreihe in den kommenden Tagen. Und durch Ihr Buch sind auch unsere Gesprächspartner zustande gekommen, unter anderem dann Julius von Bismarck oder Marie-Audrey Ramirez. Die werden wir in den nächsten Tagen hier in Fazit hören. Gesine Borchardt, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Und morgen hören wir hier in der ersten Folge unserer Fazitreihe die Künstlerin Jorinde Vogt.
Adventskalender. Mein Name ist Miriam C., ich arbeite vor allem bei der Lesart und ich habe eine Schwäche für Science Fiction. Weil ich meine, was gibt's bitte Aufregenderes, als in den unendlichen Weiten des Alls mit seiner eigenen Neugierde, mit seiner eigenen Angst und dem eigenen Mitgefühl konfrontiert zu werden. Eben mit allem genau dem, was den Menschen so ausmacht. Deshalb finde ich es wirklich zu schade, dass es heutzutage so wenige Weltraumromane gibt. Es gibt aber diesen einen großartigen und den freue ich mich schon zu verschenken. Das ist der Roman Umlaufbahnen von Samantha Harvey. Eigentlich passiert in diesem Buch überhaupt nicht viel. Vier Männer und zwei Frauen, die schweben auf einer Raumstation durchs All. Wir begleiten sie da einen Tag lang und dabei umrunden sie 16 Mal die Erde. Sie sehen dann Ozeane da unten, Wüsten, Städte, Polarlichter. Und mit jedem Umlauf, da verschiebt sich aber ihr Blick auf das Leben da unten. Also zum Beispiel sowas wie Nationalität oder staatliche Konkurrenz. Das wird wirklich zur Nichtigkeit und es wird deutlich, dass die Erde in all ihrer Verwundbarkeit, dass die das ist, was zählt und dass der Mensch derjenige ist, den sein Staunen ausmacht. Ich schenke diesen Roman meiner Mutter. Mit der habe ich nämlich ein paar wenige, aber sehr wertvolle Nachmittage im Wohnzimmer verbracht. Sie am Bügelbrett, ich auf dem Sofa und im Fernsehen Jean-Luc Picard und Catherine Janeway. Die Star Trek-Kapitäne, die haben immer im Angesicht von den brutalsten Aliens, im Angesicht der größten Bedrohung und vor allem Lichtjahre entfernt von jedem Gesetz der Föderation, da haben die immer auf Diplomatie gesetzt und auf Mitgefühl. Sie haben sich immer leiten lassen von ihrer Menschlichkeit und von der ganz großen Sehnsucht nach der Erde, also nach einem Zuhause, wohin sie ihre Crew zurückbringen wollen. Dieselbe Sehnsucht und dieselbe Menschlichkeit aus Star Trek, die finde ich auch bei Samantha Harvey und ich hoffe, meine Mama findet sie auch.
Die Geschenkidee von Miriam C., der Roman Umlaufbahnen von Samantha Harvey bei DTV erschienen. Die 224 Seiten, die kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Seit 1932 gibt es in Großbritannien bei der BBC die königliche Weihnachtsansprache. Als provokanten Gegenpol dazu präsentiert der Fernsehsender Channel 4 seit 1993 die alternative Weihnachtsansprache. In diesem Jahr wird sie von US-Moderator Jimmy Kimmel gehalten. Wie jetzt schon bekannt wurde, soll der US-Komiker in seiner Rede das erste Jahr der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump mit dem Aufstieg des Faschismus vergleichen und das britische Publikum dazu auffordern, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen. Kimmels US-Late-Night-Show war im September kurzzeitig abgesetzt worden, nachdem er Trumps politische MAGA-Bewegung beschuldigt hatte, den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk auszunutzen. Zu den früheren Rednern der alternativen Weihnachtsansprachen gehören der Whistleblower Edward Snowden und die Zeichentrickfigur Marge Simpson. Ein einzigartiges Buch des Astronomen und Mathematikers Nikolaus Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert ist unerwartet in Lund aufgetaucht. Bei der Suche kam offenbar künstliche Intelligenz zum Einsatz, berichtet der schwedische Rundfunk SR und beruft sich dabei auf die Zeitung Sydsvenskan. Der Revolutionibus Orbium Coelestium oder über die Umdrehungen der Himmelskörper sei ein bahnbrechendes Werk gewesen, erklärt Christian Knutson von der Universitätsbibliothek Lund. Kopernikus stellte darin die Vorstellung von der Erde als Zentrum des Universums in Frage, was wiederum zum Verbot des Werkes durch die katholische Kirche führte. Das nun wiedergefundene Buch stammt aus der zweiten Auflage von 1566. Bis heute sind davon 325 Exemplare bekannt. Das Werk sei aufgetaucht, als man mit Hilfe von KI einen kürzlich digitalisierten Kartenkatalog durchsuchte, erzählt der Bibliothekar Christian Knutson. Das Kopernikus-Werk sei mit einem anderen Buch zusammengebunden und daher nicht auffindbar gewesen. Man frage sich nun, welche Schätze die Bibliothek sonst noch beherberge, von denen man nichts oder nichts mehr wisse. Seit Monaten bereitet sich das English Theatre Frankfurt, ETF, auf die Wiedereröffnung seiner Spielstätte im Frankfurter Bankenviertel vor. Doch es muss sich weiter gedulden. Der Wiedereinzug in die sanierten Bühnenräume verzögert sich nochmals. Das ETF sei daher gezwungen, alle Vorstellungen des Musicals Something Rotten bis Ende Januar abzusagen, teilte Intendant Daniel Nicolai mit. Und das ETF sei bereit, die Spielstätte leider nicht. Eigentlich wollte die englischsprachige Theater- und Musicalbühne schon Mitte November wieder im Galileo-Hochhaus spielen. Nach Angaben des Eigentümers gibt es aber noch immer technische Probleme, die bisher nicht gelöst werden konnten.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Isabel Allende ist die erfolgreichste lebende lateinamerikanische Schriftstellerin und sie ist eine engagierte Feministin. Mit ihrem Debütroman Das Geisterhaus wurde die Chilenin, die heute in Kalifornien lebt, gleich weltbekannt und stand mit jedem ihrer folgenden Bücher auf den Bestsellerlisten. Was ist Isabel Allende wohl heilig? Tobias Wenzel hat es aufgezeichnet.
El amor.
Die Liebe.
El amor que uno da.
Die Liebe, die man gibt.
Eso es sagrado.
Die ist mir heilig.
En mi caso es el amor algunas personas, no muchas.
In meinem Fall ist das die Liebe zu einigen, nicht vielen Menschen, zu den Tieren im Allgemeinen, zur Natur. Es ist die Liebe zu einigen Ideen und Idealen, die mich mein ganzes Leben lang unverändert begleitet haben. In meinem Innern bin ich nämlich immer noch dieselbe junge Frau, die ich mit 17 war. Es kann auch sein, dass mir wie meinem Stiefvater Onkel Ramon noch der Glaube heilig wird. Er war Atheist, bis er am Lebensende dement und ein fanatischer Katholik wurde. Er hatte panische Angst vor der Hölle. Ich weiß nicht, wie sich mein Gehirn entwickeln wird. Aber in meinem jetzigen bewussten, rationalen Zustand ist es eher unwahrscheinlich, dass ich noch gläubig werde. Ich habe großen Respekt vor gläubigen Menschen, weil es viel einfacher ist, gläubig zu leben. Und wir wissen auch vieles nicht. Etwa, was genau diese mysteriöse Schöpfung ist. Ich bin offen für all das. Aber dass ich religiös als Mitglied einer Institution werde, glaube ich kaum. Denn alle religiösen Institutionen sind patriarchalisch. Warum soll ich also Teil eines Clubs werden, der mich schlecht behandelt? In meinem zweiten Roman von Liebe und Schatten habe ich geschrieben, die Angst sei die stärkste Kraft. Aber ich habe diese Worte bereut. Denn in Wirklichkeit ist die Liebe stärker. Ganz egal, wie viel Angst eine Mutter hat. Aus Liebe wird sie ihr Kind verteidigen. Wer wirklich liebt, überwindet die Angst. Deshalb glaube ich, die Kraft, die die Natur bewegt, ist die Liebe. Die Liebe der Bienen zu den Blumen, der Vögel zum Wasser. Das sind positive Kräfte, keine negativen.
Son fuerzas positivas, no negativas. Muchas veces dicen, la gente se pregunta,
oft fragen Menschen, was bringt mir die Liebe? Ich glaube, die Liebe, die man empfängt, ist nicht so wichtig wie die Liebe, die man gibt. Und das ist mir ziemlich heilig.
Y eso para mí es bastante sagrado.
Die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende in unserer Reihe Was mir heilig ist, aufgezeichnet von Tobias Wenzel. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Kevin allein zu Hause, tatsächlich Liebe oder der kleine Lord. Weihnachten ist eine Zeit auch der Filmrituale. Das gilt auch für das Fernsehprogramm. Und wenn die Feiertage vorbei sind, geht es an Silvester natürlich direkt weiter.
By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie?
Same procedure as every year, James.
Same procedure as every year, James.
Dinner for One, der Film über Miss Sophie und ihren Butler James. Sie feiern Silvester in Begleitung verschiedener Männer, die aber alle nicht mehr am Leben sind. Jetzt gibt es eine neue Serie, Miss Sophie, und die erzählt die Vorgeschichte. Eine von zwei Serientipps unserer Autorin Simone Schlosser.
Ja, der Tiger hat es natürlich auch in die Serie geschafft. Denn was wäre Dinner for One ohne das Tigerfell am Boden, über das der Butler James immer und immer wieder stolpert? In der Serie ist es Ulrich Nöten, dem diese Ehre zuteil wird. Er spielt sozusagen den Vorgänger von James, dessen Vater ebenfalls Butler. Und Ulrich Nöten macht das mit großer Freude, wie überhaupt alle in dieser Serie. Wobei er nicht ganz so oft stolpern muss wie im Original. Dafür lässt die Serie sonst kaum eine Anspielung oder einen Karlauer aus. Sogar Spätis kommen vor, wobei die hier Ladies heißen. Wir sind schließlich in England.
Wissen Sie, was hier gerade passiert? Hier und heute wird das Daydrinking erfunden.
Hört sich modern an, spielt aber im Jahr 1911. Silvester und der 21. Geburtstag von Miss Sophie. Was streng genommen keinen Sinn ergibt, schließlich feiert sie im Film von 1963 ihren 90. Geburtstag. Demnach müsste sie 1911 schon Ende 30 gewesen sein. Aber lassen wir das. Diese Serie Miss Sophie ist ein Spiel. Ein Spiel mit dem Genre, der Zeit und mit den Figuren, von denen man bislang nicht viel mehr wusste als ihre Namen. Hier bekommen sie endlich ein Gesicht, eine Geschichte und in manchen Fällen sogar einen Akzent. Etwa Mr. Pomeroy, ein französischer Champagnererbe, gespielt von Moritz Bleibtreu.
Miss Sophie.
So schön, Sie hier zu sehen.
Was soll ich sagen?
Eine englische Rose ist eine englische Rose, ist eine englische Rose.
Was alle vier Herren verbindet, sie haben Geld. Oder geben zumindest vor, welches zu haben. In Wahrheit hütet jeder ein dunkles Geheimnis. Genau auf dieses Geld hat es Miss Sophie abgesehen. Denn sie selbst ist pleite, seit ihre Eltern beim Untergang der Titanic ums Leben kamen. Jetzt braucht sie einen reichen Herrn, der sie aus den Schulden rettet. Wobei ihr Herz in Wahrheit längst vergeben ist.
Ich möchte Sie dazu anhalten, an einem Wettbewerb um ein Herz teilzunehmen.
Ein Wettbewerb? Kein Date?
Miss Sophie ist eine Art Bachelorette, aber mit Kostümen. Die Serie soll in England spielen, wurde aber in Deutschland gedreht. In einem Anwesen, das von innen den Charme einer Kreuzberger Altbauwohnung hat. Die Serie ist unentschieden, was ihr Genre angeht, und mischt nach Belieben Rosamunde Pilcher und Knives Out. Denn was wäre ein Schloss ohne Leiche? Und so endet für einen der Gentlemen die Geschichte früher. Der Rest aber darf bis zum Ende dabei sein und miterleben, wie das berühmte Dinner for One begründet wird. Der Weg dahin ist albern, Verspielt, aber auch charmant. Was vor allem an Miss Sophie liegt, wunderbar gespielt von Alicia von Rittberg. Mit dem Kult des Originals kann die Serie es nicht aufnehmen. Will sie aber auch gar nicht. Stattdessen verkürzt sie die Wartezeit, bis es wieder heißt, same procedure as every year. Die nächste Serie klingt ein bisschen wie Breaking Bad, nur spielt sie in Finnland und die Hauptfigur ist eine Frau, Linda. Die ist ähnlich skrupellos wie einst Walter White, aber deutlich charmanter. Linda ist Maklerin im Luxussegment. Sie ist schick, erfolgreich und sie hat Geld. Doch das ist eines Tages weg. Zusammen mit ihrem Ehemann, der sie hat sitzen lassen, auf einer Privatinsolvenz und 3 Millionen Euro Schulden. Der Verrat ist groß, aber die Scham größer. Und Linda setzt alles daran, dass niemand erfährt, was bei ihr los ist. Sie verkauft den Schmuck ihrer Mutter, bittet eine alte Freundin um Geld und prügelt sich mit einem Pfandsammler. Und wie der Zufall es will, gerät sie an die Mafia und eine Lieferung Drogen, die sie kurzerhand selbst zu Geld macht.
Was ist da hinten im Transporter? Ist da irgendwas Verbotenes drin? Hast du da Make-up drin? Oder irgendein Tier? Flüchtlinge, sag's mir. Drogen vielleicht?
Schon bald ist Linda Unternehmerin. Die Queen of fucking everything. Eine Mitfünfzigerin, die ihr Leben noch einmal komplett umkrempelt. Es ist das Kunststück dieser Serie, wie sie es schafft, dass Linda sympathisch bleibt, obwohl sie zunehmend unsympathische Dinge tut. Die Geschichte ist nicht neu, wie gesagt, aber die Serie macht sie sich zu eigen und mischt schwarzen Humor mit einer weiblichen Emanzipationsgeschichte, in der die Hauptfigur die Männer mit deren eigenen Waffen schlägt. Das entspricht zwar nicht dem modernen Feminismus, aber es ist durchtrieben, kompromisslos und auf seine Art befriedigend. Eine eigenwillige Reise von ganz oben nach ganz unten und vielleicht wieder zurück.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei neue Serien. Die deutsche Serie Miss Sophie ist zu sehen auf Prime Video und die finnische Serie Queen of Fucking Everything steht in der ZDF-Mediathek. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
War es das mit dem Jahr 2025? Micky Beisenherz trompetet in der Süddeutschen Zeitung ein klares Ja ins Feuilleton, wenn er behauptet, so kommen wir am Ende dieses Scheißjahrs zum Stillstand. Dabei hätten wir schon im Februar merken können, dass die Messe eigentlich gelesen ist. Die Szene, die laut Beisenherz das Jahr 2025 eigentlich schon im Februar beendete, war im Weißen Haus zu sehen, als Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Oval Office auf so irre Art und Weise zum Bittsteller degradierte, wie es sich ein drittklassiger Mobster in einer Guy Ritchie-Serie nicht erlaubt hätte. Die folgenden Monate waren von da an nur noch Wirbelschleppen dieser einen Verheerung. In der Wochenzeitung Die Zeit datiert Maxim Biller den Niedergang unseres ganzen Landes schon viel früher. Ich glaube übrigens, dass die Erosion des stabilen Made in Germany Deutschlands mit der Rechtschreibreform begonnen hat in den goldenen 90ern. Ich meine es ernst. Obwohl fast niemand sie wollte, außer ein paar von ihrem Missionarsgeist überforderte Germanisten, saßen jahrelang Kommissionen zusammen, die ständig neue Regeln und Gegenregeln, Ausnahmen und Ausnahmen von Ausnahmen erfanden. Was dazu führte, dass heute kein Mensch weiß, was falsch und richtig ist, wenn er einen unmissverständlichen Satz schreiben will. Vielleicht muss das aber auch gar kein Mensch mehr wissen, denn wir haben ja jetzt die KI, die nicht nur schreiben kann, sondern auch verlegen. Zumindest fast, wie uns Björn Krämer in der Frankfurter Rundschau anhand der für Verlage entwickelten KI-Anwendung Narratik erklärt. Diese soll Verlagen helfen, die Manuskriptflut einzudämmen. Die Anwendung bewertet Stärken und Schwächen eines Manuskripts, zeichnet eine Spannungskurve und identifiziert Haupt- und Nebencharaktere und gibt am Ende eine Bewertung, wie gut der Text zu einem bestimmten Verlag passt. Der Entwickler dieses künstlichen Gutachters beschreibt die Zukunft in der FR so. Patrick Meyer ist da wenig romantisch. Es ist eh schon alles geschrieben worden, sagt er. Sowieso sieht er den Anwendungsbereich von Narratik eher in der leichteren Literatur, insbesondere im boomenden Bereich Dark Romance. Dort bestehen klare Erwartungen der Leserinnen und Leser an das Buchprodukt. Es wird schnell produziert und schnell gelesen. Für alle, die nicht schnell produzieren und die nicht schnell lesen, wünschen wir uns genau an dieser Stelle etwas Hoffnung und finden Sie ebenfalls in der Frankfurter Rundschau, die versucht uns wenigstens das Jahr 2026 schmackhaft zu machen. Von höchsten Erwartungen begleitet ist Christopher Nolans The Odyssey mit Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland und Robert Pattinson prominent besetzt, komplett im analogen 70mm IMAX-Verfahren gedreht, verspricht Nolans neues Werk ein typisch immersives Filmerlebnis der Superlative. Es soll das Publikum in die fiktive Welt hineinziehen. Wir finden, wenn es jemand schafft, im Jahr 2025 Homers Odyssee analog zu verfilmen, dann war das vielleicht doch nicht ein durch und durch schlechtes Jahr. Zum Schluss hat Cornelius Polmer in der Zeit noch eine erstaunliche Nachricht aus diesem immerhin noch 9 Tage dauernden Jahr. Maggie Simpson teilte sich der Welt bislang über ihren Schnuller mit. Jetzt spricht sie. Seit 40 Jahren saugt das jüngste Mitglied der Familie Simpson in der gleichnamigen Zeichentrickserie schmatzend an ihrem Schnuller und nun spricht sie plötzlich mit der Stimme von Lindsay Lohan. Palmer allerdings gefällt das gar nicht, denn die amtierende Welt ist eine, in der sich alle ständig mitteilen, oft erstaunlich unbelastet von der Frage, ob es überhaupt etwas zu sagen gibt. Und so wünscht sich der Zeitautor in dieser dauerschwatzenden Welt eine schweigende Maggie Simpson zurück und begründet das so. Schweigen heißt nicht stumm sein, heißt es bei Dietrich Bonhoeffer. Und der Rest ist Schmatzen.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.